ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und auch heute bin ich wieder mit Melanie Wolfers verabredet. Sie ist Theologin, Philosophin und Bestsellerautorin und sie lebt in Wien. Alle zwei Wochen rede ich mit Melanie in dem Podcast ganz schön mutig über all die Dinge unseres Lebens, die uns beschäftigen, ja, womöglich bekümmern, die uns auf der Seele liegen, alles, was uns so umtreibt. An dieser Stelle vorab, dank all denen, die unsere Arbeit, den Podcast ganz schön mutig unterstützen. Wie ihr das mit einer Spende tun könnt, erfahrt ihr auf der Website oder im Anschluss dieser Episode in den sogenannten Shownotes. Wir freuen uns dort auch über Kommentare und Bewertungen. Im Netz habt ihr im Anschluss jeder Episode ja Gelegenheit dazu, etwas zu schreiben oder Sternchen anzuklicken. Heute möchte ich mit Melanie über etwas reden, ohne dass ein Leben, ich habe das selber herausgefunden während der Vorbereitung, ein Leben nur schwer oder gar nicht möglich ist, behaupte ich mal an dieser Stelle. Es geht nämlich um das Vertrauen. Und ich war doch sehr überrascht, wie oft wir im Alltag vertrauen, ob bewusst oder unbewusst. Darüber wollen wir reden. Hallo Melanie.
Hallo Andreas.
Freue mich, dass du da bist. Ganz profan gefragt. Wir sitzen vor unseren Rechnern und letztendlich vertrauen wir doch auf die Technik, dass alles funktioniert. Ist das auch schon eine Form von Vertrauen, die wir meinen?
Ja, selbstverständlich. Also es wird ja so häufig der Vertrauensverlust in der Gesellschaft und überall so beklagt. Und es ist so erstaunlich, in wie vielen Bereichen wir alle Nase lang, sag ich mal, vertrauen. Also wir vertrauen darauf, dass wenn wir jetzt miteinander sprechen, die Aufnahme auch wirklich aufnimmt. Es wäre nämlich ziemlich blöd, das Gespräch zu wiederholen, dann funktioniert es nämlich nicht. Also wir bauen darauf, dass das funktioniert und können das in dem Moment jetzt auch gar nicht nachkontrollieren, weil dann müssten wir ausmachen und nachhören und damit wird das Gespräch unterbrochen.
Und ich vertraue darauf, dass ich dir Fragen stelle, die, zu denen du was sagen kannst und ich keine, sage ich mal, dumme Fragen gibt es ja nicht, aber Fragen stelle, die dich in Verlegenheit bringen, das möchte ich nicht. Ich habe noch mal vor dieser Episode auf deine Buchtitel geguckt und da geht es ja um Nimm der Ohnmacht ihre Macht, es geht um Zuversicht, es geht um Mut, es geht um Freunde fürs Leben und letztendlich habe ich gedacht, all diese Buchtitel, da schlummert doch im Hintergrund immer das Vertrauen. Ob Zuversicht, ob Ohnmacht, ich brauche immer Vertrauen. Stimmt das?
Ja, und wie gesagt, es kommt auch alle Nase lang vor, ohne dass es uns bewusst ist. Natürlich in meinen Büchern, wenn es jetzt ums Thema Freundschaft geht, um das Thema Freundschaft mit sich selbst, also Selbstvertrauen, um das Thema Zuversicht, wie gewinne ich in Krisen irgendwie auch wieder einen positiven Blick in die Zukunft. Das hat immer etwas damit zu tun, dass ich irgendwie dem Leben einen Vertrauensvorschuss entgegenbringe und mir auch ein Stückchen zutraue, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Und da dann die Frage, wie kann ich denn dieses Vertrauen in mich stärken? Also von daher interessant, dass du es sagst, ja, zieht sich das Thema Vertrauen für mich jetzt auch eigentlich bislang unbewusst irgendwie immer durch meine Bücher durch. Mhm. Ist richtig.
Nun berätst du ja auch Menschen oder kann ich sagen, du hilfst auch Menschen, die in Situationen sind, die nicht gerade leicht sind. Welche Rolle spielt in diesem Gespräch, ein Vier-Augen-Gespräch, das Vertrauen?
Ja, allein, dass sich Menschen öffnen, ein Vier-Augen-Gespräch aufsuchen, das ist ja ein Ausdruck von Vertrauen. Und ganz ehrlich, es berührt mich auch immer wieder, wie Menschen wagen, sich zu zeigen in ihrer Unsicherheit, Verletzung, Krise, damit auch verletzbar machen und mir darin ein ganz großes Vertrauen entgegenbringen, dass ich ihre sensible, dünnhäutige Situation nicht ausnutze, sondern gut damit umgehe. Und zugleich kann dann ja auch die Erfahrung, dass mein Vertrauen sich bewährt und da jemand ein echt offenes Ohr hat und ein mitfühlendes Herz, auch heilend sein. Ich denke, das kennen wir ja alle, wo Vertrauen auch nochmal wohltut und heilt.
Kannst du sagen, wie du von deiner Seite aus Vertrauen herstellst, für Vertrauen sorgen kannst, wenn du auf Menschen zugehst und sie berätst?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, konkret kommen ja Leute auf mich zu. Ich gehe auf sie zu und sage, sollen wir mal reden.
Ja, okay.
Das heißt, da wird mir ja ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht, weil mich jemand kennt, weil jemand ein Buch gelesen hat, weil jemand uns im Podcast hat reden gehört. Und dann denke ich, so ganz wichtig, dass ich dann wirklich versuche, da ganz wirklich ganz präsent zu sein, also nicht noch irgendwie mit dem Gedanken nebenbei überlegen, was muss ich noch tun, dass ich dann auch einen geschützten Rahmen aufsuche, also dass da kein anderer dann irgendwie gerade reinplatzt, sondern das Glas jetzt hier in diesem Raum, rede ich mit jemandem und da kommt bitte keine Mitschwester rein.
Ja, ja.
Also dieser geschützte äußere Rahmen. Und wirklich auch so wichtig ist, so zu versuchen, so präsent zu sein, ganz Ohr zu sein und ganz einerseits bei der Person zu sein, aber dann auch bei mir, um zu spüren, was löst das, was sie erzählt, in mir aus, um daraus dann auch heraus zu reagieren.
Nun sagen viele Menschen, tja, Vertrauen ist gut, aber das Leben spielt so, wie es spielt. Mhm. Was weiß ich denn, was heute mir widerfährt oder was morgen geschieht? Ist Vertrauen eigentlich etwas, was man auch anwenden kann oder erleben kann, wenn man das Leben für unberechenbar hält?
Ja, es gibt ja diesen Satz von Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und damit reagiert er sicher ja auf diese Situation, dass unser Leben einfach unberechenbar ist, ungewiss bleibt und manchmal auch verdammt hart.
Mhm.
Und das ist da eben so der Versuch, mit Kontrolle darauf zu reagieren. Aber unser ganz alltägliches Leben mit all seinen Ungewissheiten lebt dennoch vom Vertrauen.
Ja, aber trotzdem bleibt immer die Frage, ich lebe zwar vom Vertrauen, aber ich möchte auch wissen, was geschieht. Ich möchte wissen, wie viele Schritte ich gemacht habe, kann ich auf meinem Handy sehen, ich kann meine Herzfrequenz sehen, ich kann vieles kontrollieren, um dann mich beruhigt oder unruhig, je nachdem, zurückzulehnen. Ist Kontrolle nicht doch etwas, was wichtiger ist als Vertrauen?
Also Kontrolle ist natürlich in einzelnen Lebensbereichen wichtig. Also, dass man rechtzeitig zur Vorsorgeuntersuchung geht, dass die Vergabe von öffentlichen Geldern kontrolliert wird oder dass beim ICE im Vorfeld eine gute Materialprüfung gemacht wird. Mhm. Kontrolle ist wichtig. Zugleich ist der Wunsch einer umfassenden Kontrolle eine naive Illusion und sie ist auch schädlich. Also ich möchte erstmal was zu dieser naiven Illusion sagen. Also allein unser Wissen lebt ganz viel von Vertrauen. Ganz platt. Also, dass du einen Fliegenpilz nur einmal genießen kannst, das glaubst du einfach. Das wirst du nicht überprüfen, weil dann hast du es nämlich nur einmal überprüft. Oder, dass die Berührung mit Starkstrom tötet, kann man auch nicht überprüfen, sondern das glauben wir. Dass es keine Pinguine in der Arktis gibt, da fährst du deswegen nicht in die Arktis, um zu kontrollieren, gibt's da keine Pinguine. Das heißt, allein unser Wissen, was wir als selbstverständlich gewiss erachten, lebt vom Vertrauen in die Erkenntnis, die andere Menschen gewonnen haben. Und wenn du nachher, du wohnst in Hamburg, wenn du in die Stadt gehst und bei Grün über die Straße gehst, also beim Grün bei der Fußgängerampel, dann lebt allein dieser banale Akt von einem vielfältigen Vertrauen. Du vertraust erstens deinen Sinnen, dass du es richtig siehst. Zweitens vertraust du darauf, dass die Technik funktioniert und nicht gleichzeitig die Fußgängerampel und die Autoampel grün haben. Drittens vertraust du darauf, dass die Autofahrer sich an Regeln halten. Hier wird schon deutlich, Vertrauen ist in ganz vielem der Normalfall. Wenn du alles kontrollieren wolltest, würdest du überhaupt nicht lebensfähig sein.
Ja. Wie ist das mit dem Vertrauen? Es gibt ja auch Vertrauen, das fiel mir vor der Episode ein, das kann man nicht kontrollieren. Beispiel, meine Tochter oft zitiert in diesem Podcast, fährt nach Marokko und ich vertraue darauf, dass ihr nichts passiert. Ja, das ist doch ein Vertrauen, was nicht kontrollierbar ist, ne? Was ich einfach nur mir sagen kann.
Ja, und da ist natürlich auch, du vertraust ihr, weil? Warum vertraust du, dass ihr nichts passieren wird? Was sind so für dich
Gründe?
Na,
weil ich davon ausgehe, dass sie vernünftig ist, umsichtig ist und auf gewisse Dinge achtet, die man nicht unbedingt in diesem Land tun sollte.
Mhm. Okay, ja. Das heißt, eigentlich vertraust du ihr.
Ja.
Du vertraust ihr, dass sie umsichtig ist. Und du vertraust irgendwie in, dass nicht jeder Mensch in irgendeinem anderen Land einfach gefährlich ist, sondern dass es dort ganz viele, viele, viele Menschen gibt, genau wie bei uns ganz, ganz viele Menschen gibt, die einfach wohlwollend sind. Also so, du vertraust eigentlich auch auf die, ja, auf die Menschen dort.
Ja.
Und zugleich ist es natürlich ungewiss. Es wird auch ein Stückchen Glück damit bei sein. Aber es ist genauso ein Glück, dass sie nicht in Hamburg vom Auto angefahren wird. Also wir haben die Dinge nicht in der Hand. Und trotzdem, genau, dein Vertrauen ist in erster Linie mal dadurch begründet, dass du sagst, ich glaube, dass sie vernünftig ist.
Ja, ich nehme mal das Wort ungewiss auf von dir. Aber das bleibt doch dann immer, Wenn ich jemanden oder einem Umstand vertraue, bleibt es doch immer ein Wagnis. Es wird niemals so sein, hundertprozentig, ich kann sicher sein.
Ne? Ja, und nochmal Andreas, es ist auch naiv, diese Vorstellung, dass wir alles kontrollieren können. Wir hatten noch nie eine umfassende Kontrolle. Das ist eine kindliche Wunschvorstellung. Also nur um das jetzt mal ganz platt auch nochmal oder gar nicht platt, um das zu konkretisieren. Also während wir jetzt miteinander sprechen, ja, in diesem Moment hocken wir auf einem winzigen Planeten, der in einer Geschwindigkeit von, halte ich fest, 107.280 Stundenkilometer die Sonne umkreist.
Oh, lala. Ja.
An diesem Tag sterben 50 bis 70 Milliarden Zellen in deinem Körper und bilden sich ungefähr gleich viel neue. Während wir reden, vollzieht dein Körper total komplexe Vorgänge wie Atmen, Pulsschlag, Verdauung. Er lässt eine Wunde heilen, gebrochene Knochen wachsen wieder zusammen. Von all dem hast du nichts im Griff. Also hier wird schon mal deutlich, umfassende Kontrolle hat es noch nie gegeben. Und noch einmal zu vertrauen, wir leben davon, oder Vertrauen ist im Großen und Ganzen der Normalfall. Und das zu sehen, kann ja das eigene Vertrauen auch stärken. Dass du nicht Angst haben musst, dass du vergisst zu atmen. Über sowas denken wir gar nicht nach. Aber ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass Vertrauen in ganz vielen eben einfach die selbstverständliche Basis ist, von der wir leben, ohne dass wir sie vor Augen haben.
Gut, aber wir haben Vertrauen vor Augen, sage ich mal so, wenn wir über Vertrauen innerhalb von Beziehungen reden. Da gibt es ja dann doch das Gefühl von, vertraue ich dem oder der anderen.
Sehr und, richtig, ja.
Dann spielt womöglich sogar eine Angst eine Rolle, nämlich kann ich dieser Person vertrauen?
Ja.
Also mir fiel ein, zum Beispiel Eifersuchtssituationen. Das sind doch Situationen, wo es überhaupt kein Vertrauen mehr gibt. Die Grundlage ist weg oder liege ich da falsch?
Ja. Da ist vielleicht, weil was Konkretes vorgefallen ist oder weil man vielleicht so einen biografischen Rucksack mitnimmt, dass man gar nicht groß auch fähig ist, jemandem wirklich Vertrauen zu schenken. Aber ganz grundsätzlich, also nochmal weg von der Eifersucht, du hast völlig recht, in der zwischenmenschlichen Beziehung geht Vertrauen mit einem Wagnis einher. Also einerseits, und das ist ja so eine Spannung, die sich nicht auflösen lässt. Vielleicht kennst du das auch. Also einerseits braucht man in einer Beziehung Sicherheit, um sich öffnen zu können. Ja, also es ist ja gut, ich bin zu vertrauen. Und zugleich wächst die Gewissheit, ja, ich kann auf dich bauen. Ja, allein in dem Maß, als du dieser Person vertraust. Das heißt, die Vertrauenswürdigkeit lässt sich im Vorfeld nicht theoretisch abchecken, sondern Vertrauen geht immer auch mit einem Vertrauensvorschuss einher. Ich kann ein solches Vertrauen einem Menschen nur schenken und es gibt keine Sicherheit, die dieses Wagnis aufheben würde. Wenn du auf klare Anzeichen wartest, dass du jemandem wirklich vertrauen kannst, so wartest du vergeblich. Eine solche Sicherheit gibt es nicht. Sondern nur, wenn du jemandem mit einem Vertrauensvorschuss schenkst, kannst du erleben, ja, mein Vertrauen bewährt sich und dann kann sich das Vertrauen vertiefen.
Wenn du sagst, solch eine Sicherheit gibt es nicht, das heißt doch aber, auch wenn ich vertraue, bleibt immer, ich nenne es mal so, doch eine Portion Angst?
Weiß ich nicht, ob immer eine Portion Angst bleibe. Ich kann das von mir her jetzt so nicht sagen.
Ja.
Wenn ich erlebe, dass jemand vertrauenswürdig ist in einer langen Beziehung, ist mein Vertrauen da jetzt auf einer sehr, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das mit Angst verwoben ist, aber natürlich, Vertrauen ist immer etwas, ist immer ein Wagnis, ein schönes Wagnis. Aber je mehr ich jemanden als vertrauenswürdig erlebt habe in einer Freundschaft, in einer Liebe, umso weniger, glaube ich, ist Angst da präsent, wenn es eben nicht verletzt wird, das Vertrauen.
Worauf ich raus wollte, war die Frage, ob sich Vertrauen und Angst ausschließen gegenseitig.
Ja.
Also Vertrauen und Angst, die Frage war, schließen sich Vertrauen und Angst gegenseitig aus? Das ist die konkrete Frage.
Sie schließen sich nicht aus, weil Vertrauen eben ein Schritt ist in eine offene Zukunft, wo ich noch nicht weiß, bewährt sich dieses Vertrauen. Und deswegen kann es auch mit einem ängstigenden Schauder oder mit Angst einhergehen. Und das ist auch gut so. Also es ist ja auch wichtig, dass man einem Menschen nicht blind vertraut. Angst macht auf Gefahren aufmerksam und möchte dazu animieren, Vorsicht walten zu lassen, anstatt eben blind jemandem zu vertrauen. Ich denke da an meinen Vater, der war Arzt, war Chirurg und Unfallchirurg. Und der hat uns Kinder immer wieder gewarnt, weil er einfach genug Menschen mit Querschnittslähmung gehabt hat. Springt nicht in ein Gewässer mit einem Kopfsprung, das ihr nicht kennt, sondern geht erstmal ins Wasser und prüft, wie tief es ist, und dann dürft ihr einen Kopfsprung machen. Und das ist für mich ein schönes Bild. Also es ist wichtig, nicht einem Menschen blind zu vertrauen, sondern zu schauen, glaube ich, dass ich mich da öffnen kann. Und hier wird deutlich, Vertrauen und Angst gehören zusammen. Sie brauchen einander, nämlich einerseits kann die Angst mich vor der naiven Leichtgläubigkeit schützen, dass ich jemandem blind vertraue, ohne eine Sensibilität dafür, dass das vielleicht jetzt nicht angemessen ist oder ich mich zu viel öffnen würde und damit auch gefährde. Und andererseits braucht die Angst das Vertrauen, damit ich mich nicht auf dauerhaft von der Angst lähmen lasse oder in einem Käfig des Misstrauens einsperren lasse.
Entsteht dann Vertrauen, du hast das in einem deiner Bücher ganz schön beschrieben, so Schritt für Schritt wie auf einer, jeder kennt die Hängebrücke mit den einzelnen Stäben, auf denen man geht. Das Vertrauen praktisch so entsteht, dass ich immer wieder ein neues Brett bekomme, auf dem ich mich sicher fühle.
Ja, genau. Und das trifft dann das Bild der Hängebrücke nicht mehr, weil die Hängebrücke ist ja schon da und ich gehe über sie rüber. Aber ja. Vertrauen ist, und das ist, finde ich, wirklich selber auch ein schönes Bild, muss ich sagen. Das taucht in mehreren Büchern bei mir auf, weil es mir selber so gefällt. Da schreibe ich, Vertrauen ist wie das Gehen über eine Brücke, die gerade erst, und zwar Schritt für Schritt, gebaut wird. Das heißt, ich muss den jeweils nächsten Schritt wagen, um zu spüren, dass die Beziehung trägt das, da bin ich gehalten. Oder oben eben zu merken, hoppla, das ist jetzt zu viel des Guten, ich muss einen Schritt zurückgehen.
Mhm. Du hast vorhin ein schönes Wort benutzt, der biografische Rucksack, den wir alle auf dem Rücken haben. Gibt es nach deiner Erfahrung, nach deiner Beratungstätigkeit und deinen Begegnungen mit Menschen, die einen biografischen Rucksack mit sich herumtragen, wo Vertrauen eigentlich keinen Platz mehr hat oder zerstört wurde?
Also ganz so grundlegend würde ich es jetzt nicht sagen, dass Vertrauen keinen Platz hat, weil ich einfach auch durch die Beschäftigung mit dem Thema gelernt habe, Vertrauen ist einfach unvermeidbar sozusagen im alltäglichen Leben, also angefangen vom Vertrauen auf die Fußgängerampel. Aber grundsätzlich, ich glaube, in die Richtung, in die du jetzt auch zielst und die ganz wichtig ist, ja, wir haben natürlich ganz unterschiedliche biografische Voraussetzungen im Blick darauf, welches grundlegende Vertrauen ins Leben wir entwickelt haben. Da spricht der Kinderpsychologe Erik Erikson von dem Urvertrauen. Das ist ja ein ganz bekannter Begriff. Und das Urvertrauen basiert so ganz stark auf den frühkindlichen Beziehungserfahrungen, die wir machen. Wenn ein Säugling immer wieder erlebt, ja, meine Grundbedürfnisse werden verlässlich befriedigt, also das Bedürfnis nach Essen, nach Zärtlichkeit und Berührung, nach Zuwendung und Geborgenheit. Wenn ein Säugling das erlebt, dass diese Grundbedürfnisse genügend gut, verlässlich befriedigt werden, dann legt das in ihm die Basis für so ein tragendes Lebensgefühl, dass er sich vom Leben getragen fühlt. Und das nennt Erikson Grundvertrauen, als so eine grundlegende, positive Vertrauenshaltung dem Leben, den Menschen und sich selbst gegenüber. Und das ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt, wie Menschen einfach auch aufwachsen.
Kann man das denn verallgemeinern mit der Frage, die Entwicklung von Vertrauen oder von Selbstvertrauen braucht immer den anderen Menschen, also einen Menschen gegenüber?
Ja, also das eine Beispiel war jetzt eben das gerade aus der Kindheit, also wo wir als Säuglinge mehr oder weniger eben erleben, dass wir getragen und gehalten sind von Menschen. Und das gilt aber auch jenseits des Säuglingsalters, dass wir immer wieder die Erfahrung brauchen, auch als Erwachsene, dass wir auch uns auf andere verlassen können und dass andere uns sehen und wertschätzen und uns auch zutrauen, dass wir Krisen bewältigen. Also ich habe da eine ganz schöne Geschichte gelesen, die keine Geschichte ist, sondern tatsächlich eine psychologische Studie, die würde ich gerne erzählen. Mhm. Die habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen und seitdem nicht vergessen. Deswegen taucht sie auch in meinem Zuversichtsbuch auf. Und zwar war das eine Studie, wo Psychologiestudierende in Baltimore in so ein Brennpunktviertel geschickt wurden. Und da wurden dann in einer Klasse von Vorschuljungs wurde so erhoben, wie sie denn leben, welchen familiären Hintergrund sie haben und wurden Prognosen erstellt, wie ihr Leben aussieht. Und in all den Prognosen hieß es, der Junge wird keine Chance haben, hier aus diesem Brennpunkt herauszukommen. Brennpunktviertel. Und dann wurde 25 Jahre später die Studie wiederholt. Von den 200 Jungs, die damals befragt worden waren, lebten noch, ich glaube, 180 und um die 170 konnten ausfindig gemacht werden. Und das Erstaunliche war, dass alle durch die Reihe weg einen erstaunlich gelungenen Lebensweg gegangen sind mit abgeschlossener Schulausbildung, mit tragfähigen Beziehungen, mit guten Berufen. Und dann hat man sich gewundert und gefragt, wie kann das sein? Hat man damals so falsch gelegen bei der Studie oder wie ist es gelungen, wie haben das die Jungs geschafft? Und dann konnten viele von ihnen ausfindig gemacht werden und die meisten von ihnen haben gesagt, ja, es gab da eine Lehrerin, die hat mir das ermöglicht, irgendwie aus diesem Schlamassel rauszukommen. Und dann wurde die Lehrerin befragt, die in der Zwischenzeit eine alte Dame war, sehr aufgeweckt nach wie vor. Und dann fragte sie, wie ist es Ihnen gelungen, dass Sie die Jungs so aus diesem Elendsviertel herausgerissen haben und ihnen so die Basis gegeben haben, dass sie ein gutes Leben führen? Und dann heißt es, dann blitzten ihre Augen und sie lächelte und sagte, ach, es war ganz einfach. Ich liebte diese Jungen.
Und das hat das Selbstvertrauen gestärkt.
Ja, und diese Geschichte berührt mich so, weil sie so zeigt, was, glaube ich, auch wahrscheinlich oder hoffentlich jeder und jede von uns kennt, so in der Anerkennung, die wir einem anderen Menschen entgegenbringen, liegt eine kreative Kraft. In der Hoffnung, die ich für eine andere Person hege, liegt ein schöpferisches Potenzial. Und auch ich selber kenne das, so in Zeiten, wo es mir wirklich mies ging. Wie gut hat es getan, dass es Menschen gab, die daran geglaubt haben, Melanie, du wirst durch diese Krise gehen. Du gehst nicht kaputt, du wirst durch sie hindurchgehen. Und die manchmal auch stellvertretend für mich gehofft haben, dass es einen neuen Morgen gibt, wenn ich nur die dunkle Nacht gesehen habe. Mhm. Also diese Erfahrung, vertraut mir eine Person, traut sie mir etwas zu, dann festigt dies mein Vertrauen in mich selbst und meine Fähigkeit, auch einer Krise gewachsen zu sein.
Und ich habe noch gedacht, Melanie ist Ordensfrau, sie lebt in einem Orden. Hat sie eigentlich Gott als jemanden, dem sie vertrauen kann?
Dieses Urvertrauen meint ja so, ist eben nicht das Vertrauen in eine konkrete Person, sondern was Grundlegenderes. So das Gefühl, ich kann mich auf die Tragfähigkeit des Lebens verlassen, auch wenn der Boden unter den Füßen wankt. Oder das Grundvertrauen als Vertrauen in das Leben. Ich spüre, dass das Leben prinzipiell was Gutes ist, auch wenn es schwierig ist. Dass ich ja im Grund der Welt irgendwie ein Licht oder Güte findet, auf die ich bauen kann, dass ich diese Krise auch bewältigen werde. Und als Glaubende gebe ich dieser Wirklichkeit, die größer ist als wir selbst, den Namen Gott oder dem Namen göttliches Geheimnis oder von daher, was verstehe ich unter Gottvertrauen? Es ist ganz interessant, wenn man mal so in die Forschung auch heute schaut. Der Begriff Urvertrauen hat eigentlich den Begriff Glauben oder Gottvertrauen abgelöst, kann man sagen. Es ist vielleicht der säkulare Begriff für Gottvertrauen. Urvertrauen als Vertrauen ins Leben. Ich weiß zwar nicht, wie ich die Situation bewältigen werde, aber irgendwie vertraue ich darauf, dass es gut wird. Ohne jetzt schon zu wissen, wie ich diese Krise auch bewältigen werde. Aber dieses Vertrauen, ich komme durch diesen Engpass des Lebens hindurch in eine neue, bessere Situation. Und dieses Urvertrauen ist vielleicht die säkulare Version von dem, was Glaubende als Gottvertrauen bezeichnen.
Heißt das denn, dass Glaube, ja, wenn man so will, Glaube Vertrauen voraussetzt? Kann es Glaube ohne Vertrauen geben?
Glauben ist Vertrauen. Oder Vertrauen in religiöser Sicht ist Glauben. Also dieses, Glaube wird ja häufig missverstanden, ne? Ist ja ein sehr missverstandenes Wort. Und ich glaube, das liegt an verschiedenen Sachen. Zum einen, weil man unter Glauben zwei sehr verschiedene Bedeutungen häufig meint. Nämlich einerseits meint Glauben so eine vage Meinung. Ich glaube, dass es morgen regnet. So, aber ich bin mir nicht sicher. Und andererseits bedeutet Glauben Vertrauen. So wie wir gerade hatten, ich glaube einem Menschen, ich vertraue einem Menschen. Du glaubst deiner Tochter, sie wird vernünftig sein. Du vertraust ihr, dass sie in Marokko keine Dummheiten macht und sich an die kulturellen Gepflogenheiten hält. Also du vertraust ihr, du glaubst ihr. Und im religiösen Sprachgebrauch nimmt Glauben die Bedeutung von Vertrauen an. Also nicht in erster Linie, ich halte jetzt irgendwie was für wahr, was ja häufig auch gedacht wird, dass Glauben bedeutet, ich halte bestimmte Sachverhalte für wahr oder so, sondern Glauben bedeutet, ich verlasse mich vertrauensvoll auf eine Wirklichkeit, die größer ist als ich und alles Endliche. Ich vertraue auf diese Wirklichkeit und für diese Wirklichkeit gibt es viele Namen. Gott, das Ganze, das Geheimnis des Lebens, Licht. Also das sind ja viele, viele Bilder. Und von daher setzt Glauben nicht Vertrauen voraus, sondern Glauben ist Vertrauen oder ereignet sich im Vertrauen oder im religiösen Vertrauen ist Glaube. Das ist, und wenn man ins Hebräische schaut, da bedeutet Glauben Emin. Emin heißt das hebräische Wort.
Das Wort,
Glauben.
Emin.
Emin, ja. Da steckt auch das Amen noch drin. Und Emin bedeutet einen Halt haben, mich verankern, mich festmachen. Und interessant ist, damals im alten Israel waren die Leute ja Nomaden, die also immer wieder ihr Zelt aufgeschlagen und abgeschlagen haben. Und Aman ist der feste Boden, in dem die Nomaden ihre Pflöcke eingerammt haben, um daran ihre Zeltschnüre zu befestigen. Hier wird auch noch mal deutlich in dem Bild, Glauben, Emin, Glauben meint nicht, dass ich mich irgendwie in einem festen und sicheren Gebäude einrichte, sondern Glauben heißt, und ich finde, das passt so zu unserem heutigen Lebensgefühl, ja, wie eine Nomadin immer wieder losziehen, weil das Leben unsicher ist, weil das Leben stets neue Aufbrüche von mir verlangt und mein Lebenszelt wieder an einer neuen Stelle aufschlage und im Vertrauen auf diesen tragfähigen Grund, in dem ich mein Lebenszelt verankere, in diesem Aman. Und diesen Grund, säkular kann man sagen, das ist ein Urvertrauen und ich als glaubender Mensch sage, darin glaube ich, dass da ein göttliches Fundament mir entgegenkommt.
Wir hatten vorhin oder du hast vorhin gesagt, Vertrauen bleibt immer ein Wagnis. Bleibt denn Glaube auch immer ein Wagnis?
Ja, ein schönes Wagnis.
Was ist an einem Wagnis schön?
Weil es, finde ich, die Größe des Menschseins kennzeichnet. Es ist doch schön, Andreas, wenn du einem Menschen vertraust. Anstatt immer nur in deiner, sozusagen in den Grenzen des eigenen Ich bleibst und deine Tür, so die Zentralverriegelung Angst, du dich innerhalb von deiner Angst einschließen lässt. Also ich glaube, das Leben gewinnt an Schönheit, an Größe, an Lebendigkeit, wenn wir es wagen, uns nicht auf Dauer von der Angst dirigieren zu lassen, sondern das Wagnis des Vertrauens eingehen.
Also können wir als Bilanz sagen, Glaube wie auch Vertrauen bleibt ein Wagnis, aber das ist sozusagen in meinen Worten gesprochen das Schöne, die Würze des Lebens?
Ja.
Es gibt einen Satz, den man so einfach so sagt, das weckt Vertrauen in mir. Und in deinem Buch forderst du die Leserinnen und Leser auf, doch mal zu formulieren, was weckt denn Vertrauen in mir. Hast du zwei, drei Beispiele, diesen Satz zu ergänzen? Es weckt Vertrauen in mir, wenn, also um das zu verstehen, was du meinst.
Warum findest du diesen Satz, Vertrauen, das weckt Vertrauen in mir, schön?
Naja, weil er sofort für eine gewisse Stabilität, für einen gewissen Mut nach vorne möglich macht, wenn etwas Vertrauen in mir weckt, kann ich, um in deinem Bild zu bleiben, über die noch nicht vollendete Brücke gehen? Wenn ich kein Vertrauen hätte, könnte ich ja nicht über diese Brücke gehen. Also es ist was Positives, das weckt Vertrauen in mir.
Ja, ja, sehe ich auch so. Und ich finde auch, da drückt sich so die Weisheit der Sprache aus, wenn man auf diese Redewendung hört, das weckt Vertrauen in mir, das wird ja mit ausgedrückt, ja, Unter all deiner Angst und Verzweiflung gibt es irgendwie, also wenn man sich gerade ängstlich und verzweifelt fühlt, es gibt aber auch etwas, was mein Vertrauen wecken kann. Das heißt, vielleicht schlummert das Vertrauen oder ist verdeckt von negativen Erfahrungen. Aber in meinem Herzen gibt es auch so etwas wie diese Kraft des Vertrauens, die mir hilft, mit der Ungewissheit des Lebens umzugehen. Und das finde ich so schön an diesem Ausdruck. Es weckt Vertrauen in mir. Das heißt, da schlummert was. Okay, und dann so die Frage, ja, was
da schlummert
denn Vertrauen
ja.
in mir?
Mhm. Ja. Hast du 2, 3 Beispiele, um uns vielleicht ein bisschen zu helfen?
Ja.
Es weckt Vertrauen in mir, wenn?
Es weckt Vertrauen in mir, wenn ich sehe, wie Vögel ihre Jungen im Nest füttern. Das habe ich mal ganz lange beobachtet. Mhm. Wenn ich meine Lieblingsmusik höre, wenn mich ein Mensch in Arm nimmt, wenn ich in den unermesslichen Sternenhimmel schaue, wenn es wieder Frühling wird.
Ja, das ist im Moment der Fall. Man sieht die grünen Knospen. Das genügt schon. Mir ging es nur darum, dass jede von unseren Hörern und Hörerinnen mal für sich selber rauskriegen kann, ja bitte, was weckt Vertrauen in mir? Das könnt ihr jetzt ja mal gedanklich durchspielen. Melanie, ich danke dir für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Mach es gut.
Danke dir. Tschüss, Andreas.
Mach's gut. Tschüss. Mehr zum Thema Vertrauen findet ihr in Melanies Büchern Nimm der Ohnmacht ihre Macht und in dem Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. In beiden Büchern schreibt Melanie über Vertrauen. Wollt ihr keine Folge ganz schön mutig verpassen? Dann, das wisst ihr, abonniert den Podcast in einer App. Und wenn euch ganz schön mutig gefallen hat, so freuen wir uns über Sternchen, die ihr vergeben könnt, oder ihr schreibt gleich im Netz im Anschluss einen kleinen Kommentar. Infos zu Melanie findet ihr auf ihrer Website melaniewolfers.de. Wollt ihr unsere Arbeit unterstützen, das habe ich zu Beginn schon gesagt, so könnt ihr das tun mit einer Spende, wie das funktioniert, gleich in den Shownotes gucken oder auf der Website von Melanie. Das war's für heute. Denkt über das Vertrauen nach. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.